ARD.
NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Annette Ewen.
Westmecklenburg. Wie ich seit neuestem weiß, hat Westmecklenburg 135 Seen, 7000 Quadratkilometer und 60 Kilometer weißen Sandstrand. Und bald ist es auch ein wichtiger Teil der Energiewende mit nationaler Bedeutung. Ohne das Schweriner Umland nämlich gibt es keine Energiewende in Norddeutschland. Darum geht es hier in dieser Folge von Dorf, Stadt, Kreis, starke Geschichten aus dem Norden. Wir berichten kompakt, informativ und unterhaltsam über Themen, die direkt vor unserer Haustür spielen, zu hören auch in der App der ARD Audiothek. Also, am südwestlichen Rand der Landeshauptstadt Schwerin wird eines der wichtigsten Stromkreuze Deutschlands entstehen. Und das ist, wie gesagt, extrem wichtig, damit die Energie der Windparks von Nord- und Ostsee nach Süddeutschland gelangen. Das darf man sich vorstellen, ja, wie ein Autobahnkreuz, nur mit Stromleitung. Die Planungen für diese einzelnen Leitungen, die laufen. Konverter und Umspannstationen müssen gebaut werden. Und jetzt können auch Gemeinden und Bürger mitreden, zumindest ein bisschen. Und ich rede heute auch mit Martin Möller aus der Redaktion Politik und Recherche. Er hat schon mit so vielen geredet, die irgendwas mit diesen Stromkreuz und Stromleitungen und so weiter zu tun haben. Und du kennst dich aus mit Stromautobahnen. Freue mich, dass du heute mit mir sprichst. Hallo Martin.
Hallo, grüß dich.
Wir reden darüber, was genau geplant ist, wo es geplant ist und natürlich, was die Region davon hat. Martin, erklär mir noch mal kurz bitte, wie wichtig ist denn diese Stromautobahn genau und warum wird sie jetzt ausgerechnet hier bei uns gebaut?
Ja, das hat natürlich was mit der größten technischen und gesellschaftlichen Aufgabe zu tun, die Deutschland in den kommenden 10 Jahren, sagen wir mal, schultern muss. Das ist halt die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen. Das geht eben nur, wenn ein Teil des Stromes oder die Mehrheit des Stromes auf See erzeugt wird. Und das ist die Nordsee, die Ostsee, vielmehr noch die Nordsee. Und laut Flächennutzungsplan für Nord- und Ostsee sollen es bis 2030 30 Gigawatt werden. Also es ist eine gigantische Zahl. Und dieser Windstrom muss zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern, zur Industrie. Und die sitzen nun mehrheitlich im Süden von Deutschland. Und dazu wird eigentlich das gesamte deutsche Netz umgebaut, ne, damit wir diesen Strom, der da auf der Ostsee und Nordsee erzeugt wird, eben auch nach Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und so weiter bekommen. Also 30 Gigawatt ist eine gigantische Zahl. Das sind ja 60 Kohlekraftwerke, wie sie in Rostock stehen.
Das kann ich gar nicht vorstellen, so Zahlen. Ne? Das ist riesig.
Ja, viele zweifeln auch, dass das überhaupt funktioniert. Aber es gibt natürlich Länder in Europa, wie zum Beispiel unser Nachbarland Dänemark, da läuft das schon. Also da werden schon 80-90% des Stroms über die Windenergie erzeugt. Auf See, muss man sagen.
Wir reden ja über ein Stromkreuz. Heißt, wie viele Leitungen werden sich dann da treffen bei Schwerin?
Bei Schwerin werden sich erstmal, und das war für mich jetzt auch als Journalist das Überraschende, eben viele Leitungen treffen. Wir reden hier nicht über eine einzige Leitung. Einmal eine Leitung von Heide in der Nordsee, das ist ein Erdkabel, der Nordostlink, der bis an den Rand von Schwerin geht. Und dann eine Leitung, der Südostlink Plus, der von Schwerin bis runter nach Bayern geht. So, dann werden aber die schon vorhandenen Leitungen, ne, also dann geht es aber auch um die Leitung von Güstrow bis nach Krümmel, das ist die einzige Leitung, die wurde erst 2012 eröffnet, die von Norddeutschland von Ost nach West geht. Die soll auch nochmal verdoppelt werden quasi und vielleicht sogar verdreifacht. Und dann soll auch nochmal eine Leitung von Schwerin eine andere Richtung Süden gebaut werden, eine Freileitung, kein Erdkabel. Also es ist gigantisch, was da geplant wird. Und das sprengt auch alles das, was wir bisher so kannten hier. Also eine Freileitung von 380 kV, da gibt es ja schon eine, wie ich gerade gesagt habe. Und das trifft dann so auf Gemeinden wie Schossin. Das ist eine der kleinsten Gemeinden Deutschlands. Und ausgerechnet dort soll eben dieses Stromkreuz, dieses Stromautobahnkreuz, wie du es genannt hast, entstehen. Und das bedeutet, dass die dort mit hunderten Seiten Projektunterlagen bombardiert werden. Und wir hören mal, was der Bürgermeister Erwin Balschewait dazu sagt. Der fühlt sich nämlich eigentlich ziemlich überfordert davon.
Ich habe Unterlagen bekommen, Sie werden es nicht glauben, stapelweise. Und wenn ich auf der Seite 3 bin, dann bin ich schon müde. Das ist einfach wissenschaftlich für mich zu hoch. Und dann verlangt man uns Entscheidungen, die wir gar nicht, keine Entscheidung treffen können, weil wir nicht die Kompetenz dazu haben. Projekte, die von der Bundesrepublik angeschoben werden, da haben wir nichts mehr Planungshoheit. Da können wir nur freundlich abnicken. Wir haben auch die Möglichkeit, gegen zu wettern. Das haben wir auch, aber letzten Endes wird es dann doch gemacht.
In Schossin wird ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, eins dieser Umspannwerke gebaut. Ich bin totale Laien, was das angeht. Sag nochmal, wozu braucht man so ein Umspannwerk?
Na, da entstehen zwei Sachen. Einmal ein Umspannwerk und auch noch eine Konverterstation. Man muss wissen, ganz lange Strecken, da wird Gleichstrom benutzt, also Gleichstromleitungen. Und dieser Gleichstrom muss dann wieder in Wechselstrom umgewandelt werden.
Das, was bei uns aus der Steckdose kommt, ne?
Genau. Und Gleichstrom ist, das kennen wir vielleicht auch noch aus dem Physikunterricht, ne? Nur wenn positiv und negativ dann leuchtet die Lampe. Genau, also da ist halt der Übertragungsverlust sehr gering. Deshalb für ganz lange Strecken eben diese Gleichstromleitung. Und dazu braucht man technische Anlagen. Dann die Umspannwerke, das kennen wir alles, die Transformatoren, um das dann regional zu verteilen. In niedriger Spannung, ne? Weil letztendlich aus der Steckdose kommt ja nur 220 Volt. Das wird dann in verschiedenen Stufen für regionale Netzwerke verteilt. Also alles das wird dann passieren. Also einmal, wir haben ja schon gesprochen von der Nordsee, die Stromautobahn über den Stadtrand, sage ich mal, von Schwerin nach Süden. Aber das Kreuz hat auch noch den Zweck, hier im regionalen Bereich den Strom zu verteilen.
Wer bezahlt denn das alles? Das ist ja ein Riesenumbau. Du hast schon gesagt, über mehrere Jahre wird ja praktisch das ganze deutsche Stromnetz umgebaut.
Ja, das kostet auch verdammt viel Geld, wenn man sich allein den Nordostling, das ist nur die Leitung jetzt von der Nordsee bis, ich sag mal, Chaussin bei Schwerin, 5,5 Milliarden Euro für diese Erdkabel. Ne? Also das ist schon gigantisch und das bezahlen wir Verbraucher über den Strompreis. Darüber muss man sich immer im Klaren sein. Das Einzige, womit wir vielleicht uns ein bisschen trösten können, ist, dass dieser Meereswindstrom die günstigste Energieform mittlerweile ist. Und wenn wir alle mal digitale Stromzähler haben, dann werden wir vielleicht, wenn der Wind ordentlich weht auf der Nordsee und auf der Ostsee, auch niedrige Tarife haben. Das gibt es in anderen Ländern schon. Und da kann man natürlich gut Geld sparen, wenn man in dem Moment, wenn der Strompreis sehr günstig ist, dann eben das, was ich Elektroauto anschließt, den Staubsauger anmacht oder kocht oder was auch immer, ne? Oder die Elektroheizung anmacht oder ähnliches.
Das ist ja in Dänemark auch schon so, ne? Das kann man dann einstellen, wann die Maschinen anlaufen.
Ja, da gibt es das schon und da haben wir sogar auch schon eine Zahl, was es so ungefähr spart. Also beim normalen Haushalt ungefähr ein Drittel der Stromkosten.
Ja, was? So viel?
Ja, wenn man Wahnsinn. Also genau weiß, okay, jetzt kostet der Strom, weil das schwankt extrem. Also in Dänemark schwankt das wirklich, der Strompreis von 1,50 Krone bis zu 7 Kronen. Ach. Das ist dann schon 1 Euro. Und wenn man dann guckt, ach Mensch, jetzt kostet der Strom 7 Kronen, na, dann lasse ich mal lieber den Staubsauger aus oder schmeiß die Waschmaschine erst an, wenn eben nur 10 Cent die Kilowattstunde kostet, da kann man schon ordentlich sparen.
Wir sprechen ja vor allem über Strom aus der Nordsee. Die Ostsee, die ja, kann man nicht vernachlässigen, aber der Großteil, der kommt wirklich aus der Nordsee. Warum muss denn dann dieses ganze Stromautobahnkreuz in Westmecklenburg gebaut werden? Wenn es hier nicht gebaut würde, was wäre es dann? Also sind es jetzt rein geografische Gründe, die dafür sprechen?
Na, dafür ist die Bundesnetzagentur zuständig und die Bundesnetzagentur hat das letztendlich so entschieden. Mhm. Also, die knüpfen da an die schon vorhandene Infrastruktur an. Ich hatte vorhin schon kurz gesagt, diese Stromleitung, die 2012, glaube ich, war das, eröffnet wurde. Großes Tamtam hier in der Nähe auch von Schwerin mit damals noch Bundeskanzlerin Merkel. Die führt eben dort auch bei Chaussin lang von Güstrow, so um Schwerin rum bis rüber eben an den Stadtrand von Hamburg. Und da hat man dann schon eine Leitung sozusagen, die schon da ist, die man auch schon nutzen kann. Und ich glaube, das war so das Hauptargument. Und dann ist natürlich, es gibt drei große Achsen in Deutschland, die dann von Nord nach Süd gebaut werden. Eine ganz im Westen, kann man sich denken, da ist ja NRW dicht besiedelt, viel Industrie, die quasi vom Emsland runter bis in den Stuttgarter Raum geht, wo die ganze Autoindustrie und die ganze Maschinenbauindustrie sitzt. Dann haben wir einen zweiten Link, der geht dann so von der Stade runter, auch Richtung Nordbaden-Württemberg. Und der östlichste Teil, das sind dann quasi wir hier. Das geht dann von Heide über Schwerin, Magdeburg, durch den Thüringer Wald, die Oberpfalz bis nach Landshut in Bayern. Ne? Das hat natürlich jetzt schon auch Konsequenzen. Zum Beispiel die Intel-Fabrik, also die Chipfabrik, die ja bei Magdeburg gebaut wird. Da ist auch ein Argument die Verfügbarkeit von Strom zum Beispiel. Ja. Ne, und es wird auch schon an Teilen gebaut. Es gab auch schon einen Spatenstich für eine Konverterstation bei Magdeburg. Es wird auch schon Teile gebaut von diesem Südostling Plus. Also das ist alles schon am Laufen. Und aus übergeordneter Sicht, wenn wir das mal betrachten, dann aus dem Grund, hier die Verbindung, weil es schon ein Kabel gibt als Anknüpfungspunkt und dann eben dieses Kabel runter bis nach Bayern, weil an dessen Trasse 10 Millionen Haushalte versorgt werden können, muss man sich mal vorstellen. Chaussin mit 125 Einwohnern, der eigentliche Ort, der ist dann nicht zuständig, aber ohne den würden dann diese 10 Millionen Haushalte nicht versorgt werden können.
Da gibt es ja schon die Planung in Chaussin, also dass da dieses Umspannwerk und so weiter entstehen soll. Lass uns mal konkret auf die Planung von diesen Trassen schauen. Wie fortgeschritten sind denn da die Planungen für den Streckenverlauf? Also haben die Grundstückseigentümer da schon Post bekommen?
Ja, da gibt es also die Bundesnetzagentur und auch die Netzbetreiber, das sind in dem Fall 50 Hertz und Tennet, versuchen natürlich die Bürger mit einzubinden. Das hat sich schon geändert im Vergleich zu früher. Das ist natürlich ein großes Thema, das bewegt auch die Leute vor Ort. Jetzt sind sie gerade im Prozess der Trassenfindung sozusagen, also wo soll die Trasse dann lang gehen, das sogenannte Präferenzraumverfahren. Will ich da auch gar nicht so langweilig.
Das ist ein schönes deutsches Wort, Präferenzraumverfahren.
Ja, das ist genau, worüber sich der Baltschuhwald auch beschwert. Das ist eine ganze Liste mit solchen Wörtern, mit denen er da zum Beispiel konfrontiert wird. Oder auch die Anwohner. Und da geht es jetzt letztendlich darum, man muss sich das so vorstellen, die ganze Landschaft hier in Nordwestmecklenburg, die ist quasi in so einem Computermodell erfasst, in so einem Geodatenmodell. So, und dann guckt sozusagen der Algorithmus, wo sind die Konflikte am geringsten? Wo habe ich keine Siedlungsräume? Wo habe ich keinen Wald? Wo habe ich keine Seen, die ich durchqueren muss? Also solche Dinge. Wo sind die Konfliktpotenziale am höchsten? Und daraus entsteht dann so eine 5 bis 10 Kilometer breite Trasse. Und die wird dann sozusagen diskutiert, da ist man jetzt ungefähr. Und dann wird bei der ganz konkreten Verlegung dann, ne, wo geht es denn jetzt wirklich lang, dieses Erdkabel, da wäre natürlich, da können dann schon die Bürger auch ihre Einwände geben, weil so ein Computer oder so ein Geodatenmodell weiß auch nicht alles.
Ne? Wenn er jetzt irgendeine geschützte Froschart ist, das weiß der nicht wahrscheinlich, ne, dieses Programm.
Doch, das weiß er. Das weiß er, aber er weiß zum Beispiel, wenn sie kartiert wurde, ne? Wenn sie nicht kartiert wurde, weiß es wiederum nicht. Und da kann ja jemand sein vor Ort, der zum Beispiel die geschützte Froschart oder den Molch oder den Lurch kartiert hat und der das dann nachweisen kann. Und solche Leute sollen sich da auch einbringen. Ne? Da, oder bestimmte Landschaft, das ist ja sehr, auch sehr subjektiv, wo die Landschaft besonders schön ist oder so, dass man dann sagt, na gut, da wollen wir es nicht unbedingt durchbuddeln. Wobei beim Erdkabel hält sich das ja auch noch alles in Grenzen mit dem sag ich mal, mit der Landschaftsbeeinträchtigung im Nachhinein. Aber der Bau ist schon ein riesiger Aufwand. Und da sind wir beim nächsten Thema, wo sich die Leute dann einbringen können. Und das müssen sie eben jetzt tun. Da wird ja ein umfangreiches Baustraßennetz muss da geschaffen werden. Das ist 25 Meter breit, ne, die Trasse, auf der dann gebaut wird. Und da gibt es Grundstückszufahrten und so weiter und so fort. Da müssen sich jetzt die Anwohner einbringen.
Das heißt, es ist eigentlich beschlossene Sache, aber im Rahmen des Beschlusses haben sie noch Spielraum mitzubestimmen. Ne? Also dieser Korridor ist festgelegt, aber die Frage ist dann jetzt, paar Meter rechts, paar Meter links, ne?
Nee, ist schon noch mehr. Also jetzt, dauert alles noch ein bisschen länger. Also in 3 Jahren dann vielleicht der Baubeginn, wenn wir jetzt von Nordostling, Südostling Plus reden. Das ist noch kleinteiliger. Man hat das schon beschleunigt, die Bundesrepublik Deutschland, das System eben mit diesem Präferenzraumverfahren. Aber ganz so schnell geht es dann auch nicht. Ne? Also jetzt ist erstmal diese Korridore da. Beim Südostling sind sogar noch verschiedene Korridore da. Dann guckt man dann auf die Karte, kann man das auch sehen, jetzt auch zum Beispiel beim Bürgerforum, da reden wir sicher noch drüber, da kann man dann die Korridore sehen, die da zu Diskussion stehen. Ne? Und dann nachher am Ende, das Letzte ist dann, wo es ganz konkret wird, wo es dann wirklich um Meter geht. Ne?
Aber wann soll es denn losgehen? Also von was für einem Zeitrahmen reden wir hier?
Wir reden also der eigentliche Baubeginn in zwei, drei Jahren. Ne? Das also wird dann Baufeldvorbereitung und dann der eigentliche Baubeginn. Und ja, das wird dann schon sehr umfangreich werden, das muss man sagen.
Das hört sich so an, ja. Wir haben gerade schon den Bürgermeister von Chaussin gehört. Der kämpft damit, muss man sagen. Auf diesem Bürgerforum waren ja auch Anwohner und Landwirte und so weiter, alle möglichen Leute, die davon betroffen wären. Wie gehen denn die Leute damit um? die Gemeindevertreter und auch die Anwohner? Wie sind da die Stimmung unter denen?
Ich schicke mal voraus, also diese Gegend dort am Stadtrand von Schwerin im weitesten Sinne, das ist auch wirklich eine schöne Ecke mit fast aus wie in England, mit so alten, wunderschönen Wegen, so mit großen Eichen und kleinen Wäldern dazwischen, so ein bisschen kleinteilig. Und da wohnen viele Leute, die ihre Ruhe haben wollen, ne? Die irgendwie nach Schwerin einpendeln, ja. Und die da die Kraniche fliegen da rum. Ne? Da haben wir auch selber welche gesehen jetzt bei den Dreharbeiten und so. Das bewegt die Leute schon sehr. Wir haben einmal die Überforderung der örtlichen, also der Amtsverwaltung und Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mit dem ganzen Planungskram und die Leute, die nicht genau wissen, was kommt da jetzt auf sie zu. Veranstalten die Netzbetreiber eben auch solche Bürgerforen, ne, an verschiedenen Orten. Ich fand das Grundkonzept von diesen Bürgerforen finde ich eigentlich ganz gut, weil man geht dorthin, man hat dann keine Frontalveranstaltung, sondern es gibt so einzelne Orte, wo man dann zum Beispiel was über die Konverterstation, die Transformatorenstation, über die Linienführung, so über einzelne Themenbereiche auch vor großen Karten sehen kann, wo man dann mit den Fachleuten da diskutieren kann. Das ist besser, als wenn man so einen Frontalvortrag macht und keiner so richtig was sagen kann. Also die Leute können schon dort direkt mit denen reden, aber es macht sich auch viel Hilflosigkeit natürlich breit, ne, weil man weiß, jetzt kommt das über uns, so ein Milliardenprojekt, ne, und wir wissen gar nicht, wie wir irgendwie damit umgehen sollen.
Also ein bisschen an die Leute, die da wohnen und an die Natur sollte man auch denken, auch wenn das alles wichtig ist.
Und es wird ja ein großer Eingriff, ne? Also es wird ein großes Bauwerk und es wird Geräusche machen. Ne? Ich garantiere, wenn das Unschwerwerk zu laut ist, da wird gar nichts passieren. Der Strom wird gebraucht, der muss runter in den Süden. Wir als Bürger im Dorf, müssen das über uns ergehen lassen.
Es ist ein Naturschutzgebiet an der Sude entlang und es sind Biotope, wo es wirklich Amphibien gibt, die du kaum noch siehst, wie Ringelnattern, Blindschleichen, Kreuzottern, Feuersalamander und. Direkt auf dem Gebiet, wo das erbaut werden soll. Ich habe eine Gänsehaut. Das darf einfach nicht sein. Dass das wichtig und notwendig ist, ist logisch für mich auch. Aber warum soll es bei uns entstehen und in Bayern gar nichts und bei uns sind die Strompreise teurer als woanders?
Das kann ich schon ein bisschen verstehen, ne, was die Leute da sagen. Also die werden damit konfrontiert, so ist es. Und ihr habt noch ein bisschen Spielraum mitzuentscheiden, aber auch nicht so super viel. Ne? Also das, gut.
Ja, da ist gerade man fühlt sich auch ein bisschen ungerecht natürlich behandelt. Ja. Weil wir haben hier, die Netzentgelte waren hier immer am höchsten. Und viele Orte, auch Anliegerorte von dieser Trasse, zum Beispiel Nordostling, haben ja auch schon ihren Beitrag geleistet. So geht es den Leuten da auch im Amt Strahlendorf, wo Schossin dazugehört. Ne? Da werden schon Windräder gebaut und so weiter. Und dann hat man seinen Anteil an der Energiewende geleistet, nur auch das noch. Und der Bürgermeister Balschuweit sagt, ne, und die da unten in Bayern wehren sich gegen jedes einzelne Windrad. Deshalb hat er mir auch erzählt, also er würde gerne auch den bayerischen Ministerpräsidenten Söder mal einladen in seine kleine Gemeinde, damit er mal vor Ort sieht, was die Leute eben dafür für welche Opfer bringen müssen, ne, für die Energiewende.
Also die grobe Richtung steht fest, wo diese Trasse langlaufen soll. Sag nochmal ein paar Eckpunkte, wie ist denn da die Streckenführung?
Also die führt eigentlich von Lübeck, stellen wir uns mal von der Landesgrenze, von Lübeck auf der Höhe der A20 nach Mecklenburg-Vorpommern rein und dann rüber Richtung die Bundesstraße nach Rehna und dann, wo die Bahnstrecke lang geht, Gadebusch, Lützow und dann biegt sie so ab in den Schweriner Südwesten und dann geht's nach Schossin auf so einen Acker, diese Transformatorenstation und die Konverterstation gebaut werden soll. Damit kann der Bürgermeister zum Beispiel Balschuweit ganz gut leben, weil es eine Ackerfläche ist. Ja. Der Landwirt muss es dann natürlich hergeben, das ist klar. Der war auch bei dem Bürgerforum, Herr Carstens. Der ist ein bisschen traurig darüber, dass er nun sich 30 Jahre Mühe gegeben hat, da den Humusgehalt zu erhöhen. Aber ich glaube, ganz so super traurig ist er auch wieder nicht, weil er auch gut dafür entschädigt wird.
Das heißt, er verkauft das, ne? Also es ist jetzt keine Enteignung, er kriegt noch Geld dafür.
Ja, er muss verkaufen, wollen wir mal sagen. Ne? Die Gemeinde hat auch noch ein Stück Land, was ihr gehört, das wird sie dann eben auch verkaufen.
Okay. Du hast gerade schon gesagt, Ende 26 geht's los. Also wie groß sind die Bauarbeiten? Du hast schon von mehreren so Baustellen, Straßen und so weiter gesprochen. Wie tief werden die denn zum Beispiel eingebuddelt?
Die Kabel werden 1,30 Meter tief eingebuddelt. Man muss sich vorstellen, es sind ja auch also richtig, ich glaube 14 Zentimeter dick sind die. Da wiegen so Meter, wiegt da also zig Kilo. Also das sind richtig riesige Kabel und die werden dann vier Stück werden dann sozusagen in solche Höhlen reingezogen. Es werden auch Leerhöhlen gemacht, um das später mal vielleicht noch zu erweitern. Mhm. Wir hatten schon gesagt, 24 Meter breit ist der Baustreifen, damit da Baufahrzeuge und so weiter operieren können. Und dann am Ende wird das alles wieder zugekippt, ne? Wird regelmäßig markiert. So mit so kleinen Säulen, dass Landwirte und so weiter wissen, aha, da ist also ne, das Kabel. Und angeblich kann man dann ganz normal weiter Landwirtschaft betreiben. Das Einzige, was nicht geht oder was ist Bau natürlich, ist klar. Und große Bäume werden dann da auch nicht stehen können, weil deren Wurzelwerk diese Kabel beschädigen kann.
Aber die Landwirte, die werden für den Zeitraum der Bauarbeiten wahrscheinlich auch entschädigt, oder? Weil dann können sie die Fläche ja nicht bestellen.
Ja, ja, natürlich. Die werden... Irgendwie kostet ja 5,5 Milliarden Euro allein diese 200 Kilometer Leitung da von Heide nach Schossin. Das muss ja klar, das kostet so viel Geld, da wird auch für die Landwirte und auch für die Anwohner natürlich übrig bleiben. Es müssen auch Ersatzpflanzungen gemacht werden und solche Dinge. Aber da sagen auch die Schossiner, ist ja alles schön und gut, aber wir haben auch Forderungen. Also wir geben jetzt hier so viel, 100 Hektar zum Beispiel, ne, von 1000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche in unserem kleinen Gemeindegebiet, dann möchten wir bitte auch, dass ihr euch ein bisschen bemüht. Wir haben hier noch kaputte Straßen, die saniert werden müssen. Wir haben noch eine alte Mülldeponie, die so in der Nachwendezeit von irgendwelchen windigen westdeutschen Unternehmern als so Mülldeponie missbraucht wurden, so Sondermülldeponie, die müsste entsorgt werden. Wir haben noch ein paar Flächen im Sudetal, wo renaturiert werden muss. Also da könnt ihr euch bitte engagieren. Müssen wir sehen, wie das am Ende ausgeht. Aber da ist der Bürgermeister ziemlich entschlossen, dass er da seine Haut teuer, so teuer wie möglich verkauft.
Man kann danach noch Landwirtschaftler auf dieser Trasse machen und so weiter. Das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage. Wenn wir spazieren gehen, gehen wir oft unter so einer Stromtrasse entlang. Und da knackt es immer so. Und ich habe das Gefühl, mir stehen die Haare zu Berge. Ist das ungefährlich? Also ich denke mir immer, mir wächst hier gleich ein dritter Arm, wenn ich hier länger bleibe. Ne? Also ich fühle mich da ganz unwohl. Ich fühle mich immer so, als ob ich hier in der Strahlung bin oder so und möchte eigentlich so schnell wie möglich weg von dieser Stromtrasse. Jetzt mal übertragen auf das Erdkabel. Stimmt das wirklich, dass es danach keine Auswirkungen für die Natur gibt? Das kann ich mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt.
Ja, ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich bin da jetzt auch kein Fachmann. Ich kann dir nur sagen, also die Kabel erwärmen sich tatsächlich beim Betrieb auf bis zu 60 Grad, auch das Erdreich drumherum.
60 Grad?
60 Grad, ja. Also im Winter wird man das ganz sicher sehen, wenn Schnee liegt an der Stelle. Dann verursachen natürlich Gleichstrom-Erdkabel starke magnetische Felder. Ja, also wie weit sie jetzt von Häusern weg sind, da gibt es so direkt gar keine Regeln, aber sie werden ja schon in weiter Entfernung von Häusern gebaut. Also das Bundesamt für Strahlenschutz sagt, also ein paar Meter Abstand reichen. Ich würde jetzt auf so einem Erdkabel ehrlich gesagt kein Picknick machen.
Nee, ne? Nee. Ich finde, ja, hört sich so ein bisschen so an, als ob sich noch keiner wirklich damit auseinandergesetzt hat. Weiß jetzt nicht, ob es da Studien gibt oder so, aber...
Doch, die gibt es. Da gibt es Studien zu. Und auch bei diesem Bürgerforum waren auch Broschüren mit Studien dazu ausgelegt, wo eben beides, also bei Wechsel, du hast ja jetzt erzählt, deine Erfahrung von wahrscheinlich 380 kV-Leitung, wenn es oben knistert, wenn die Luft feucht ist. Und das ist da alles genau beschrieben, also bei Hochspannungsleitung. Man darf ja auch kein Haus unter einer Hochspannungsleitung bauen. Ne? Mhm. Und man muss auch einen gewissen Abstand zu den Gleichstromkammern. Das steht da drinne und das muss man dann so akzeptieren. Also es ist wie mit Windrädern. Da gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die sich drehen, besonders wenn ich was davon habe und Geld damit verdiene. Und andere Leute sagen, mich macht das irre, diese Windräder, die sich da immer drehen. Ne?
Also das Blinken nachts auch.
Und nachts das Blinken und die Geräusche. Und ich habe das Gefühl, dass es da Infraschall gibt und so weiter. Ich habe von den Leuten immer gehört, also wenn sie sich entscheiden könnten, dann lieber so eine Leitung als Windräder.
Jetzt führt der Strom ja von der Nordsee durch Westmecklenburg Richtung Süden. Also bisher habe ich also noch nicht so wahnsinnig viel gehört, was uns das jetzt bringt, der Region hier. Also gibt es auch Vorteile an dieser ganzen Nummer? Keine Ahnung, mehr Steuereinnahmen oder so?
Also bei meinem ersten Besuch am Strahlendorf, da war noch ein bisschen Rätselraten und da war auch die Gefühlslage sehr gespalten. Die Bürgermeisterin von Holthusen zum Beispiel, Frau Facklam, die braucht gar nicht mehr Geld. Die hat am Stadtrand von Schwerin verdient schon so viel. Und wenn sie sagt,
hört man auch selten, oder?
Hört man selten, ja. Aber sie sagt, und wenn ich jetzt noch mehr verdiene, ich muss sowieso schon so viel abgeben an die armen Gemeinden. Dann war auch da der Kämmerer vom Amt Strahlendorf, der hat damals gesagt, was heißt damals, ist auch gerade ein Monat her, naja, also wir wissen es noch nicht ganz genau, aber mittlerweile ist es klar, also Gewerbesteuer wird dort fällig. Also Chaussin wird Geld dort verdienen wahrscheinlich. Sie werden direkt beteiligt an der Gewerbesteuer vom Netzbetreiber, 50 Hertz. Und das kann einiges sein. Aber die genaue Zahlen konnte mir niemand bisher nennen. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich die Hoffnung, und da, wenn wir da gucken, auch zum Beispiel ins Ausland, wie gesagt, Skandinavien sind da ja sehr weit, England und Holland. Da, wo viel Windstrom ist, siedeln sich auch Unternehmen an, die viel Strom brauchen. Zum Beispiel Computerfirmen, die Server betreiben, die Chipfabrik zum Beispiel. Das ist eine Hoffnung, die da auch ist. Natürlich, scherzhafterweise meinte auch der Erwin Baltschuhwalter, der Bürgermeister von Chaussin, jetzt so eine Aluschmelze oder so, da haben sie jetzt auch keine Lust drauf, dass sie die da vor die Nase gesetzt bekommen. Aber es ist schon natürlich ein Argument, und das ist, in Deutschland wird das vieles auf den Kopf stellen, das ist uns heute noch nicht ganz klar, dass wir in 10, 15 Jahren hier in Norddeutschland ist die Energie hier, nicht jetzt im NRW und in der Lausitz und so weiter. Und das ist natürlich für Firmen, die viel Energie verbrauchen, die günstig, zuverlässig Strom brauchen, ein Standortvorteil.
Jetzt sind das Vorteile, die du gerade genannt hast, auch natürlich bitte ein bisschen mit einem Blick in die Zukunft. Aber ist das vielleicht was, was auf dem Bürgerforum die Gemüter so ein bisschen beruhigt hat oder diese Sorge und diese Hilflosigkeit ein bisschen weggenommen hat? Der Gedanke, ach, wird schon alles gut werden?
Das kommt immer auf die Perspektive der einzelnen Leute an. Natürlich diese Wörter, über die sich auch Baltschewald beschwert, diese ganze technische Fachchinesisch, Suchräume, Raumwiderstände, Bodenüberdeckung, Umweltprüfung und so weiter, das überfordert schon gerade viele Leute, die sich damit jetzt auseinandersetzen müssen.
Zumal er wahrscheinlich ehrenamtlich das macht, ne?
Macht das ehrenamtlich, ist kein Fachmann da, wie viele andere auch nicht. Und dafür ist immer so ein Ungleichgewicht. Ne? Die fühlen sich ausgeliefert, weil auf der einen Seite sitzen da diese Herrscharen von Fachleuten, mit denen da die Netzbetreiber auftauchen, auch zu solchen Fachterminen, die es auch gibt. Es gibt nicht nur Bürgerforen, es gibt auch richtig Fachtermine dann für Bürgermeister und Amtsverwaltung. Und da ist immer so dieses Ungleichgewicht, was man auch irgendwie nicht so richtig ausgleichen kann. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe auch mal nachgefragt, wie ist denn eigentlich die, wenn man das vergleicht, so Mecklenburg-Vorpommern, jetzt so Westmecklenburg, mit zum Beispiel Vogtland, wo die Leitung ja auch durchgeht.
Ja.
Und da hat mir schon die Frau Bartelser von 50 Hertz gesagt, die Mecklenburger sind, Mecklenburgerinnen sind schon konstruktiver und relativ gelassen. Weiter man nach Süden kommt, da ist schon mehr Aufregung und auch mehr Widerstand. Da ist schon immer dieses, naja, wir verstehen das schon, ne? Aber und nicht umgekehrt. Ne? Es ist ein Zwiespalt am Ende und naja, wir werden sehen, wie die Leute sich dann damit auseinandersetzen werden. Ne?
Apropos Beteiligung, das können Sie bei uns auch machen, ganz unkompliziert, da müssen Sie auf kein Bürgerforum gehen oder nichts. Sie schreiben uns einfach eine E-Mail an dorfstadtkreis@ndr.de. Da können Sie einen Themenvorschlag loswerden, aber auch Kritik. Ja, Martin, ich glaube, jetzt haben wir über alles gesprochen, was im Moment so der Stand ist. Die Bürgerforen, die Beteiligung, es ist auf jeden Fall noch Bewegung drin. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten im Nordmagazin, auf NDR1 Radio MV und natürlich auch ndr.de/mv, wenn irgendwas passiert. Und Martin, du bist ja da wirklich drin im Thema und wirst dein Fingerchen heben, wenn was Neues gibt bei der Stromkreuzfront. Ich danke dir vielmals.
Sehr gerne. Das wird uns noch viele, viele Jahre beschäftigen, das Thema. Da bin ich mir sicher.
Das glaube ich auch. Eine Übersicht über all das, was geplant ist, das finden Sie auch nochmal auf ndr.de/mv. Und die Links zu den Nordmagazin-Beiträgen, die stelle ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Da finden Sie übrigens auch einen Podcast-Tipp. Ich habe Ihnen heute einen rausgesucht, der thematisch ganz gut passt. Da geht es nämlich um die Energiewende. Und zwar haben unsere Kollegen vom MDR einen Podcast, der heißt Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Das sind zwei Reporter, die begleiten da über 10 Jahre lang Menschen, die in irgendeiner Form von der Energiewende betroffen sind. Und den Podcast, den finden Sie natürlich auch in der ARD Audiothek. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. In der kostenlosen NDR MV App und in der ARD Audiothek.